Willkommen bei History Lost in Time. Geschichte von einem Interessierten für Interessierte. Und willkommen zur zweiten Episode über Panzerschiffe in der preußisch-deutschen Marine. In Episode 7 ging es um die frühen Panzerschiffe, die als Einzelbauten angefertigt wurden. Dieses Mal geht es um die späten Panzerschiffe, die zumeist in Serie gefertigt wurden, mit einer Ausnahme. Zur Begründung der Themenwahl. Keine großen Überraschungen hier. Wenn man mit einer Serie bezüglich der Großkampfschiffe der preußisch-deutschen Marine anfängt, muss man die ja auch fertigstellen. Politische Hintergründe und Interpretationen. Gibt keine Agenda. Ich spreche einfach über ein Thema, das mich persönlich interessiert. Die Quellen. Folgende drei Bücher werden verwendet, um Wikipedia etwas zu unterfüttern. Ulrich Israel, Jürgen Gebauer, Kriegsschiffe im 19. Jahrhundert, Verlag Gondrom, Bindlach 1989, Lizenzausgabe des Militärverlages der Deutschen Demokratischen Republik. Günter Kroschel, August Ludwig Evers, Die deutsche Flotte 1848 bis 1945, Verlag Lose Eising, Wilhelmshaven 1962, dritte verbesserte Auflage 1964. Und Hans-Jürgen Hansen, Die Schiffe der deutschen Flotten 1848 bis 1945, Verlag Bechtermünz, genehmigte Lizenzausgabe für Weltbildverlag, Augsburg 1998. Noch vor dem Deutsch-Französischen Krieg begann der Bau der Panzerschiffe der Preußenklasse. Federführend war hier also noch die Bundesmarine des Norddeutschen Bundes. Die Schiffe wurden jedoch erst Mitte der 1870er Jahre fertiggestellt. Noch während des Baus kam es zu Änderungen, die den neuen politischen Bedingungen geschuldet waren. Im Januar 1871 wurde das Deutsche Reich noch während des Krieges mit Frankreich gegründet. Die Bundesmarine des Norddeutschen Bundes kam als kaiserliche Kriegsmarine unter kaiserlichen Befehl. Ihr erster Chef war allerdings ein Mann aus dem Heer, General der Infanterie von Stosch. Allein das zeigt die Schwäche der Marine. Der Oberbefehlshaber kam nicht aus den eigenen Reihen. Von Stosch plante den Aufbau einer Küstenverteidigungsmarine, die zugleich den Seehandel schützen und eigene Offensivfähigkeiten haben sollte. Dazu wollte er von 1872 bis 1882 insgesamt 8 neue große Panzerschiffe, 6 kleine Panzerschiffe, 20 Korvetten als Segler für den Auslandsdienst, 6 Avisos, also kleine Kriegsschiffe mit Schwerpunkt auf Geschwindigkeit, 18 Kanonenboote und 28 Torpedoboote bauen und in Dienst stellen. Die bereits im Bau befindlichen Schiffe der Preußenklasse galten dabei als große Panzerfregatten. 3 befanden sich damals im Bau, die SMS Preußen, SMS Friedrich der Große und SMS Großer Kurfürst. Auch diese Schiffe besaßen noch eine Takelage mit Segeln. Mit den Segeln wurde die deutsche Marine allerdings nicht mehr glücklich, wie dieses Zitat von Israel Gebauer auf Seite 92 beweist. Der häufige Umbau des 1876 in Dienst gestellten und 7.718 Tonnen verdrängenden Panzerschiffs Preußen zeugt davon, dass man sich nur allmählich von der Takelage getrennt hat, obwohl sie sich vor allem bei diesem Schiff als sehr hinderlich erwiesen hatte. Unter Segel soll es nur sehr langsame Fahrt gemacht haben. Ursprünglich war das Schiff als Vollschiff mit 1834 Quadratmetern Segelfläche getakelt. Danach wurde sie auf 570 Quadratmeter reduziert. Die Preußenschiffe waren knapp 97 Meter lang, rund 16 Meter breit und hatten einen Tiefgang von etwas mehr als 7 Metern. Sie verdrängten bis zu 7.700 Tonnen. Ihre Maschinen produzierten 5.471 PS, was ihnen eine Höchstgeschwindigkeit von 14 Knoten bei einer Reichweite von 3.130 Kilometern ermöglichte. Die Besatzung bestand aus 46 Offizieren und 454 Mann. Die Panzerung bestand aus Eisen- und Teakholz. Bewaffnet waren die Schiffe mit je einer 17 cm Kanone am Bug und am Heck sowie 4 26 cm Kanonen, die mittschiffs in 2 Türmen untergebracht waren, also da, wo sich früher das Batteriedeck befunden hätte. Hier finden wir also erstmals Geschütztürme, allerdings noch in einer eher klassisch altmodischen Anordnung und nicht in der, die wir aus heutiger Sicht erwarten würden. Eine moderne Anordnung am Bug und am Heck entlang der Schiffsmitte war aber aufgrund der Takelage nicht möglich. Die Preußen wurde 1876 in Dienst gestellt, die Friedrich der Große folgte 1877 und die Großer Kurfürst wurde 1878 in Dienst gestellt. Alle drei Schiffe wurden in Deutschland gebaut. Preußen in Stettin, Friedrich der Große in Kiel und Großer Kurfürst in Wilhelmshaven. Die Großer Kurfürst war nur wenige Wochen nach ihrer Indienststellung zusammen mit Friedrich der Große und König Wilhelm vor England unterwegs und führte Übungen durch. Bei einem Ausweichmanöver versagte die Koordinierung zwischen den Schiffen und die König Wilhelm rammte die Großer Kurfürst. Da damals alle Panzerschiffe mit Rammspornen ausgestattet waren, wurde die Großer Kurfürst katastrophal beschädigt. Da zudem auch die Schadenskontrollmaßnahmen versagten, so wurden die Schotten nicht geschlossen, sank das Schiff so schnell, dass 269 von 500 Besatzungsmitgliedern umkamen. Die König Wilhelm konnte sich schwer beschädigt nach Portsmouth schleppen und dort repariert werden. Eine direkte Folge des Unfalls war es, die Zeit zwischen Indienststellung und Teilnahme an Einsätzen deutlich zu vergrößern, damit die Besatzungen sich besser mit dem Schiff vertraut machen können. Die Katastrophe beschädigte das Ansehen vom Chef der Marine von Stosch, der mehrfach in die Nachforschungen und Gerichtsverfahren eingriff und sich auch bei Kaiser Wilhelm I. beschwerte, da während der Verfahren Kritik an seiner Führung geübt wurde. Marineoffiziere warfen ihm vor, Kriegsschiffe im Hauruck-Verfahren einsatzbereit machen zu wollen, wie eine Heeresbrigade, die mobilisiert werden sollte. Dies ging jedoch zu Lasten der Mannschaften, die bei den ersten Einsätzen mit ihrem Schiff noch nicht vertraut waren. Letztlich konnte sich Stosch jedoch nicht durchsetzen und ein paar Jahre später wurde er als Chef der Marine ersetzt, allerdings wieder durch einen Heeresoffizier, Leo von Caprivi. Viel schlimmer für die Marine war jedoch das negative Bild, das in der Öffentlichkeit und im Reichstag entstanden war. Die hohen Ausgaben für die Marine wurden in Frage gestellt, da die teure Großer Kurfürst keine 4 Wochen im Dienst geblieben war. Während der 1880er Jahre führte dies zu einem Stopp der meisten Schiffsbauten. Was geschah mit den beiden verbliebenen Schiffen, der Preußen und der Friedrich der Große? Hansen beschreibt die Karrieren kurz auf Seite 63. Preußen machte bis 1891 Flottendienst, war dann Hafenschiff in Wilhelmshaven, wurde 1903 nach Indienststellung des neuen Linienschiffes Preußen in Saturn umbenannt, seit 1906 als Kohlenhulk verwendet und 1919 in Wilhelmshaven abgewrackt. Die gleichen Daten treffen für das Panzerschiff Friedrich der Große zu. Es wurde lediglich ein Jahr später, 1920, und zwar in Rönnebeck abgewrackt. Sowohl General von Stosch als auch der Reichstag drängten darauf, dass deutsche Kriegsschiffe künftig ausschließlich in Deutschland gebaut werden sollten. Eine allerletzte Ausnahme waren die 2 Panzerschiffe der Kaiserklasse, die aus England kamen. Diese Schiffe waren ebenfalls noch vom Norddeutschen Bund geplant worden. Ursprünglich sollten auch sie in Deutschland gebaut werden, allerdings waren alle Werften ausgelastet, weswegen der Auftrag nach England ausgelagert wurde. Die Schiffe wurden von den Samuda Brothers in Poplar bei London gebaut. Die Schiffe liefen 1874 vom Stapel und wurden 1875 als SMS Kaiser und SMS Deutschland in Dienst gestellt. Sie waren knapp 90 Meter lang, 19 Meter breit und hatten einen Tiefgang von maximal 7,4 Metern. Sie verdrängten maximal 9.000 Tonnen. Ihre 5.600 PS-Maschinen ermöglichten ihnen 14 Knoten Höchstgeschwindigkeit bei 4.570 Kilometer bzw. 2.840 Meilen Reichweite. Die Besatzung bestand aus 32 Offizieren und 568 Mann. Auch diese Schiffe besaßen noch Takelage und Segel. Die Hauptbewaffnung bestand aus 8 26 cm Kanonen in gepanzerten Kasematten an den Breitseiten des Schiffes. Im Gegensatz zu altmodischen Batterieschiffen waren die Kasematten gepanzert und die Geschütze konnten besser bewegt werden. Die maximale Schussweite betrug rund 5 km. Am Bug wurde eine 21 cm Kanone aufgestellt. Beide Schiffe dienten zwischen den 1870er und 1890er Jahren sowohl in der Küstenverteidigung als auch bei kleineren Einsätzen und Übungen in Europa. Während der 1890er Jahre wurden sie zu großen Kreuzern umgebaut. Hierbei wurde die Takelage entfernt und es wurde zusätzliche Bewaffnung installiert. Sie erhielten dabei einen unterschiedlichen Mix aus 15 cm, 10,5 cm, 8,8 cm und 37 mm Kanonen sowie Torpedorohre. Nach dem Umbau wurden beide Schiffe im Auslandsdienst, vor allem in Asien, eingesetzt. 1904 war ihr Flottendienst jedoch zu Ende. Beide Schiffe wurden als Hafenschiffe eingesetzt. Deutschland wurde 1909 verschrottet, während Kaiser unter dem Namen Uranus noch bis 1920 überlebte und dann schließlich verschrottet wurde. Kommen wir nun zur Sachsenklasse. Diese Schiffsklasse wurde dafür gebaut, um feindliche Blockaden und Landeoperationen im Ostseeraum zu bekämpfen. Die Schiffe mussten daher einen geringeren Tiefgang als die schwereren Panzerfregatten haben, um im flachen Ostseewasser operieren zu können. Geschwindigkeit und Reichweite waren auch nicht so wichtig, da der Einsatz sehr hafennah erfolgen würde. Allerdings sollte die Panzerung sehr stark sein, damit sie auch einer zahlenmäßig überlegenen Invasionsflotte standhalten konnten. Doch das würde zu einem größeren Tiefgang führen. Das gleiche gilt für die Bewaffnung. Je mehr Geschütze und je größer das Kaliber, umso mehr Gewicht und umso mehr Tiefgang. Küstenverteidigungsschiffe sind also immer Kompromisse. Erstmals wurde hier die Takelage weggelassen, das heißt, die Schiffe hatten keine Segel mehr und verließen sich ganz auf ihre Dampfmaschinen. Dadurch wurde auch viel Platz an Deck frei, den man jetzt für Bewaffnung und andere Aufbauten nutzen konnte. Hansen beschreibt die Schiffe auf Seite 70 sehr gut. Sie waren gekennzeichnet durch im Quadrat angeordnete vier Schornsteine und kastenartige Aufbauten. Als erste lief im Juli 1877 die Sachsen bei der AG Vulkan in Stettin vom Stapel. Danach folgten bei der Kaiserlichen Werft in Kiel im Mai und November die Bayern und Württemberg und als letzte im Juli 1878 die Baden. Die aus Eisen gebauten Schiffe verdrängten durchschnittlich 7800 Tonnen, waren 98 Meter lang und liefen zwischen 13 und 14 Knoten. Der Antrieb mit je zwei Einfach-Expansionsmaschinen erfolgte über zwei vierflügelige Schrauben. Die Panzerung bestand aus Schmiedeeisen, die Besatzung zählte 32 Offiziere und 285 Mann. Bewaffnet waren die Schiffe anfangs mit je 6 26 cm Geschützen, von denen je zwei in gepanzerten Kasematten mittschiffs und zwei in einem Turm vorn standen. Außerdem waren 6 8,7 cm Ringkanonen und 8 37 mm Revolverkanonen vorhanden, ab 1886 ferner ein schwenkbares Heck und zwei Bugtorpedorohre. In den 90er Jahren wurden die Schiffe umgebaut, hatten seitdem nur noch einen Schornstein und Schnellfeuerarmierung, wurden um 1910 außer Dienst gestellt und dienten dann als Zielschiffe. Das Aussehen der Schiffe ist eher ungewöhnlich. Wie Hansen schon erwähnt, gab es vier schmale Schornsteine, die quadratisch mittschiffs angeordnet waren, also je zwei hintereinander und nebeneinander. Die Hauptbewaffnung, 6 26 cm Geschütze, war ebenfalls ungewöhnlich angeordnet. Am Bug waren zwei der Kanonen nebeneinander nach vorne gerichtet aufgestellt, ohne Geschützturm allerdings. Und hinter den Schornsteinen, also eher am Heck, waren die anderen vier einzeln quadratisch angeordnet, ebenfalls ohne Türme. Die Sekundärbewaffnung bestand aus 6 8,7 cm Kanonen und 8 37 mm Kanonen. Die Panzerung bestand aus der bekannten Mischung aus Eisen und Teakholz. Prinzipiell wurden die Ziele des Designs erreicht. Allerdings war die Marine mit den Schiffen nicht zufrieden und gerade bei den Besatzungen waren die Schiffe nicht sehr beliebt. Sie galten als zu spezialisiert für ihre Rolle und daher nicht gerade vielseitig. Ihre Reichweite war mit 3590 Kilometern bzw. 2230 Meilen zwar recht gut, deutlich mehr als für reine Küstenverteidigungsschiffe notwendig gewesen wäre. Allerdings waren ihre Fahreigenschaften recht schlecht, auch wenn der Wendekreis sehr klein war und sie gut auf Steuerkommandos reagierten. Ihre schlechten Fahreigenschaften wirkten sich jedoch insgesamt negativ auf ihre Manövrierfähigkeit, die Präzision der Waffen und der Geschwindigkeit aus. Ein weiterer Schwachpunkt war die Tatsache, dass sie viel Wasser aufnahmen. Die Schiffe bekamen schnell einen schlechten Ruf. Sie wurden daher nur rotierend, nicht alle gleichzeitig eingesetzt. Trotz ihrer Schwächen halfen sie jedoch beim Aufbau von Erfahrung bezüglich des Baus und Betriebs von Großkampfschiffen. In den 1890er Jahren wurden die Schiffe dann zu viert in einer Division eingesetzt. Dies entsprach dem Flottenkonzept von Kaiser Wilhelm II. Und Admiral von Tirpitz, nachdem Schiffe der gleichen Klasse in Divisionen eingesetzt werden sollten. Die Sachsenklasse bildete so lange die erste Division, bis die neuen Brandenburg-Schlachtschiffe diese Division bildeten und die Sachsenklasse dann die zweite Division bildete. Ende der 1890er Jahre erfolgte dann der schon erwähnte Umbau. Die Änderung von vier Schornsteinen auf einen, der Umbau der Aufbauten und der Bewaffnung verschaffte den Schiffen ein neues Aussehen. Neue Maschinen sorgten zudem für eine höhere Geschwindigkeit. Die SMS Bayern konnte nun 15,4 Knoten fahren. Die Eisenpanzerung wurde durch Kruppstahlpanzerung ersetzt und die alten 8,7 cm Geschütze wurden durch 8,8 cm Schnellfeuergeschütze ersetzt. Die nun deutlich kampfwertgesteigerten Schiffe erhielten dadurch längere Dienstzeiten. 1901 kam es zu einem Unfall, als die SMS Sachsen den Aviso SMS Wacht rammte und versenkte. Der Steuermann der Wacht hatte die Geschwindigkeit der Sachsen falsch geschätzt und trotz eines Ausweichmanövers der Sachsen konnte das Unglück nicht mehr verhindert werden. Die Wacht sank, die komplette Besatzung konnte jedoch gerettet werden. Die Sachsen blieb bis 1902 im Flottendienst und wurde dann außer Dienst gestellt. Nach mehreren Jahren in der Reserve wurde die Sachsen ab 1911 als Zielschiff verwendet. 1919 wurde sie verschrottet. Bayern blieb bis 1906 im Dienst und wurde dann der Reserve zugeteilt. Ab 1910 diente auch sie als Zielschiff. Sie wurde ebenfalls 1919 verschrottet. Württemberg wurde 1903 außer Dienst gestellt und der Reserve zugeteilt. 1906 wurde sie zum Torpedo-Testschiff umgebaut. 1912 diente sie sogar kurzfristig als Eisbrecher in der Ostsee. Ursprünglich sollte sie im Herbst 1914 außer Dienst gestellt werden, der Kriegsausbruch verhinderte das jedoch. Sie wurde als Schulschiff während des gesamten Krieges eingesetzt. Nach Kriegsende wurde sie zeitweilig als Tender- und Kasernenschiff eingesetzt, um die Minenräumschiffe zu unterstützen, die nach dem Krieg die Seeminen entfernen mussten. Sie wurde Ende 1919 endgültig außer Dienst gestellt und 1920 verschrottet. Baden wurde 1903 außer Dienst gestellt und kam zur Reserve. Sie diente kurzzeitig als Zielschiff, wurde dann aber stattdessen als Depot für Minen eingesetzt. Im Ersten Weltkrieg diente sie als Hafensicherungsschiff. Ab 1920 wurde sie als stationäres Zielschiff eingesetzt und diente in dieser Funktion während der ganzen Weimarer Republik und sogar noch in der Kriegsmarine des Dritten Reiches. Erst 1939-40 wurde sie in Kiel verschrottet. Kommen wir nun zum letzten Panzerschiff, das gebaut wurde, die SMS Oldenburg. Dieses wurde erstmals aus Stahl gebaut und war das letzte Kasematschiff, das in Deutschland gebaut wurde. Dass es überhaupt gebaut wurde, war lange Zeit unklar. Das Desaster des Panzerschiffs Großer Kurfürst hatte im Reichstag und der Öffentlichkeit das Ansehen der Marine beschädigt. Zudem kam aus Frankreich eine neue Marinestrategie auf, die sogenannte Jeune École, also junge Schule, der zufolge Großkampfschiffe veraltet waren und man stattdessen die neue Torpedowaffe nutzen sollte, um mithilfe von vielen kleinen Torpedobooten die Seeherrschaft zu erringen. Großkampfschiffe wirkten in diesem ideologischen Umfeld wie Dinosaurier aus der Vergangenheit. Die Erfahrungen mit der Sachsenklasse schienen die Thesen der Jeune École zu bestätigen. Der schlechte Ruf der Sachsenklasse führte zudem zu einer Diskussion über die Eigenschaften der Oldenburg. Die Marineführung musste ihren Plan fallen lassen, zwei Schiffe dieser Art zu bauen, und wurde durch die Budgetrestriktionen des Reichstags auch dazu gezwungen, die Oldenburg kleiner zu bauen. Am Ende war sie eine Art Kuriosum im Inventar der Marine, mit der nicht viel anzufangen war. Sie war am Ende etwa 80 Meter lang, 18 Meter breit und hatte einen Tiefgang von 6,3 Metern. Sie verdrängte maximal 6.330 Tonnen. Sie war also deutlich kleiner und leichter als die Halbschwestern der Sachsenklasse. Ihre Maschinen produzierten nur 3.942 PS, rund 1000 PS weniger als die Maschinen der Sachsenklasse und es reichte daher nur zu 13,8 Knoten Geschwindigkeit und 3280 Kilometer bzw. 2040 Meilen Reichweite. Die Besatzung bestand aus 34 Offizieren und 355 Seeleuten. Optisch war sie weniger auffällig als die Sachsen, da sie zwei hintereinander statt vier im Quadrat angeordnete Schornsteine besaß. Außerdem fehlte der quadratische Aufbau mit der Hauptbewaffnung an Deck. Bewaffnet war sie mit 8 24 cm Kanonen statt den 26 cm Kanonen der Sachsenklasse. Hinzu kamen 4 15 cm Kanonen, 2 8,7 cm Kanonen und 4 35 cm Torpedorohre. Die 24 cm Kanonen waren sehr ungewöhnlich aufgestellt, je drei auf jeder Seite im Batteriedeck und je eine pro Seite an Deck. Diese Aufstellung galt schon damals als anachronistisch, unter den vom Reichstag gestellten Bedingungen war jedoch eine andere Anordnung nicht möglich. Die Panzerung bestand aus Stahl und Teakholz. Die Oldenburg lief 1884 vom Stapel und wurde 86 in Dienst gestellt. Sie schloss sich ihren Halbschwestern von der Sachsenklasse an und wurde ebenfalls rotierend in Dienst und außer Dienst gestellt. 1892 wurden ihre Maschinen bei einer Übungsfahrt beschädigt. Sie wurde repariert, aber erst 1897 reaktiviert. Sie schloss sich einer internationalen Schiffsflotte an, die im Mittelmeer versammelt wurde, um auf den ausbrechenden griechisch-türkischen Krieg zu reagieren. Es wurde dabei offensichtlich, wie sehr sie veraltet war. 1899 lief sie bei einem Sturm auf Grund. Die Mannschaft musste sowohl die Bewaffnung als auch die Munition demontieren, um das Schiff wieder frei zu bekommen. Das nun unbewaffnete Schiff wurde außer Dienst gestellt und nur noch als Hafen- und Depotschiff verwendet. Aufgrund der Designeinschränkungen wirkte eine Wiederbewaffnung und Modernisierung wohl nicht mehr sinnvoll. Seit 1912 diente sie als Zielschiff und wurde schließlich 1919 verschrottet.
Abschlussworte.
Die Panzerschiffe erwiesen sich als wenig erfolgreich, kurzlebig und als Schiffe mit Einschränkungen. Für kurze Zeit bildeten sie jedoch den Kern der deutschen Flotte. Unter dem Einfluss der Jeune École gab es für rund 10 Jahre einen Stopp von Großkampfschiffen. Der Baubeginn von Schlachtschiffen im Ausland zwang jedoch das Deutsche Reich dazu nachzulegen. Noch unter Kaiser Wilhelm I., Reichskanzler Otto von Bismarck und Marinechef General von Caprivi wurden Baupläne für neue Küstenverteidigungs- und Schlachtschiffe erstellt. In der nächsten Marine-Episode werde ich die Küstenverteidigungsschiffe der Siegfried- und Odin-Klasse besprechen, bevor es dann mit den Schlachtschiffen weitergeht.
Vielen Dank fürs Interesse!